24 Brazo people. And now in season 14. Presented by VIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by VIG, Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 14 ist Wolfgang Aubrunner. In mehreren Management-Positionen von Clearing- und Verrechnungsstellen am Kapitalmarkt und Energiemarkt tätig. Er ist damit irgendwie Österreichs oberster Clearer für Börsegeschäfte. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen in den Räumlichkeiten der Österreichischen Kontrollbank, denn hier nehmen wir die Folge auf. Servus.
Ja, einen wunderschönen Nachmittag auch dir, lieber Christian. Und ich freue mich, hier zu sein und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch schon. Du bist ja lange Jahre irgendwie hier in diesem Haus gewesen und eng verbunden natürlich, aber Karriere- und Werdegang-Podcast. Ich bediene mich wie immer bei meinen Gästen, bei den Einträgen, die in dem Fall du selbst auf LinkedIn gemacht hast. Und da geht's los 1987 bei der City. Wie hat es dich als junger Bub in den Kapitalmarkt verschlagen damals?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen, 1987. Man erinnert sich an den Oktober, erster Börsecrash.
Ja, der war ordentlich.
Der war ordentlich und damals war ich schon 6 Monate damals in der Citibank und das hat mich einfach fasziniert. Ich habe begonnen damals im Control Department und war verantwortlich für die P&L, der Wertpapierhändler und der FX- und Money Market Händler.
Also Profit Loss, ne?
Profit Loss, Kalkulationen und dergleichen, ihnen nachzuweisen, dass sie nicht so erfolgreich waren, wie sie immer getan haben. Und wie dann dieser Börse-Crash war, hat mir das Wertpapiergeschäft natürlich deutlich noch mehr fasziniert als diese anderen Kontrolltätigkeiten. Und ich habe dann auch relativ bald die Gelegenheit oder die Chance bekommen, Leitung der Wertpapierabwicklung und FX Money Market Abwicklung zu übernehmen. Und seither bin ich sehr eng mit dem gesamten Kapitalmarkt Österreich, aber nicht nur Österreich, sondern auch international sozusagen beschäftigt. Und es fasziniert mich vor allem der Zusammenhang zwischen Makroökonomie und Kapitalmärkte und Einfluss der Politik auf die Börsen. Und seit, wie gesagt, 87 begleitet mich das und ich war, wie gesagt, dann in der Blütephase der Börsen im Jahr 1990 in der amerikanischen Citibank und der Slogan von damals, The City Never Sleeps, genau. Der hält bis heute.
Ich kann mich auch noch erinnern an diesen 87er Crash. Ich war damals auch schon in der Bank und als der Crash kam, war ich beim Bundesheer und habe kurz vorher meine Aktienpositionen verkauft und bin da eigentlich durchgekommen, weil ich keine mehr gehabt habe. Du bist dann zur ersten Bank und Sparkasse, glaube ich, hat man damals gesagt, gewechselt in den Anfang der 90er war das, glaube ich, gell?
Ja, also heute heißt er das erste Group. Genau. Und die Motivation war sehr einfach. Ich wurde gefragt, ob ich nicht dort das den Derivatabwicklungsbereich aufbauen darf oder soll. Und das war damals eben auch die Blütephase des österreichischen Kapitalmarktes. Wir haben damals die ÖTOP aufgebaut. Sehr enge Zusammenarbeit zwischen Handel und Abwicklung bei der Erste Bank. Es gab dann noch die Länderbank, die Zentralsparkasse, die Kreditanstalt, die BAWAG, die PSK, das waren alles eigenständige Unternehmen und es gab 10 österreichische Banken, die allein an der ÖTOP teilgenommen haben und es war wirklich eine tolle Aufbruchsstimmung. Damals war die ÖTOP eine eigene Organisation neben der Wiener Börse, das war noch die Börsekammer, glaube ich.
Genau.
Und das hat total Spaß gemacht. Ich habe damals auch Kollegen gehabt wie einen Herrn Lilacher, der ihn noch kennt, oder der Toni Imre oder Blasicek und wie sie alle heißen. Und wie dann dieser Exodus bei der Erste Bank war durch die Gründung der Vinobona Privatbank, wurde ich über Nacht schlechterweise oder glücklicherweise gefragt, ob ich nicht dann noch ein paar Leute übernehmen möchte, eine Riesenabteilung. Und das hat sich dann immer so weiterentwickelt und dann habe ich auch eben neben ÖTOP-Abwicklung auch das ganze Thema Wertpapier-Settlement übernommen, bis zur Giro-Kreditfusion, wo es dann...
Das war 97, glaube ich.
Das war dann 97, wo dann die Abteilung schon 80 Mitarbeitende hatte auf zwei Standorte und das war schon eine ziemliche Herausforderung.
Und man muss ja auch sagen, der ÖTOP, leider gibt es jetzt nicht mehr in der Form und wir wickeln über die Eurex ab, haben wir den ATX zu verdanken, weil wir für die Termingeschäfte einfach einen professionell kalkulierten Index gebraucht haben. Warst du da irgendwie in so Erfinderpools drinnen in der ATX-Gründungsgeschichte?
Nein, nicht in der Gründungsgeschichte, aber ich habe eine Zeit lang dann auch in diesem ATX-Komitee teilgenommen. Aber es ist im Endeffekt eine Kalkulation, Umsatz und Gewichtung dann, und das ist dann, wie soll ich sagen, wurde dann eher von den Banken betrieben.
Genau, der Andreas Grümpichl hat mir mal erzählt, das wurde am Anfang von einem Mitarbeiter der Casinos Austria gerechnet und das war, weil der das konnte einfach, ja, aber Exkursende, das ist auch die Zeit auf jeden Fall, in der wir beide uns kennengelernt haben, ist auch schon eine Zeit her, ja, und 99 dann der Wechsel zu dem Haus, wo wir jetzt sitzen, zur österreichischen Kontrollbank. Was waren da deine ersten Steps?
Also vielleicht ein paar Worte, warum österreichische Kontrollbank? Im Jahr 99 war dann die Situation, dass die Zusammenarbeit mit der Erste Bank suboptimal war. Das kann man durchaus so sagen. Und ich habe dann einige Angebote gehabt von zwei anderen großen österreichischen Banken. Und ich habe mir dann überlegt, soll ich das Gleiche weitermachen, was ich bisher gemacht habe? Und hat sich das Angebot von der Kontrollbank ergeben mit einem Projekt, das mich total interessiert hat, ein STP-Projekt im Settlement-Bereich. Und das war dann die Motivation, auch in die Kontrollbank zu wechseln. Und das war das Beste, was mir eigentlich auch passieren konnte, weil hier konnte ich mich auch gut entfalten. Also kreativ sein und sehr eigenständig und eigenverantwortlich tätig sein und auch die weiteren Schritte in Richtung Gestaltung, Etablierung der Verrechnungsstellen Strom und Gas, wo ja die Kontrollbank beteiligt ist und die Kontrollbank hat ja seinerzeit auch dann die Abwicklung übernommen, also das Finanzklima und Settlement, war sicherlich eine maßgebliche Aufgabe und hat mir sehr viel Freude bereitet.
Du bist ja dann sehr, sehr schnell Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzender in unglaublich vielen Gremien von Beteiligungen oder auch Tochtergesellschaften der österreichischen Kontrollbank dazugekommen. Wann ist es in Österreich mit der EXA, mit dem Stromgeschäft so wirklich losgegangen?
Also die EXA wurde ja relativ zeitgleich gegründet wie die Verrechnungsstelle APCS für den Strommarkt.
Also Power Clearing Settlement, ne?
Genau. Ja. Und das war 2001, damals wurde die EXA in Graz gegründet. Warum in Graz? Weil die ursprüngliche Idee war eigentlich, die Energiebörse als Alpe-Adria-Börse zu etablieren, gemeinsam mit Laibach. Und da war eben Graz der idealere Standort. Damals gab es auch eine Förderung von der Stadt Graz natürlich, verbunden auch mit der Ansässigkeit der Börse in Graz. Aber leider Gottes ist das nicht wirklich gut zum Fliegen gekommen, so dass 2004 dann die Notwendigkeit war, die EXA zu reorganisieren. Und ich hatte damals die Idee, mit einigen Eigentümern das Gespräch zu suchen und wir haben dann die EXA oder einige Anteile von Alteigentümern hat dann die APCS übernommen, nämlich konkret 34,55% und natürlich auch den Standort Graz dann aufgegeben und die ganze Energiebörse EXA nach Wien transferiert.
Und der Sitz ist im 9. Bezirk?
Der Sitz ist im 9. Bezirk, genau dort, wo auch die Verrechnungsstellen für Strom und Gas sitzen, die APCS und die AGCS. Nebenbei sitzt auch noch die Ökostromabwicklungsgesellschaft im gleichen Gebäude und eine Dienstleistungsgesellschaft namens CISMO,
genau,
an der die ÖKB auch eine Beteiligung hält.
sind wir eigentlich eh schon sehr weit durch mit deinen unglaublich vielen Funktionen. Und eine Funktion ist im Jahr 2004 losgegangen, denn da ist die CCPA gegründet worden. Du bist seit Gründung Geschäftsführer. Gehen wir mal da die Journey durch, und wir haben im Vorfeld, weil der 20er ansteht, der 20. Geburtstag mit der CCPA, dass wir heute stärker bei diesem Unternehmen bleiben. Wolfgang, wofür steht CCPA und wozu hat man das im Jahr 2004 gebraucht?
Also CCP Austria steht eigentlich für Central Counterparty Austria, mhm, und hat die tolle Aufgabe, in jedes Börsengeschäft als Counterpart einzusteigen, um das Ausfallsrisiko der entsprechenden der Teilnehmer zu minimieren, eben durch diesen rechtlichen Eintritt in jedes einzelne Börsengeschäft. Mhm. Bevor wir auf diese Details noch zu sprechen kommen, vielleicht die Motivation für die Gründung im Jahr 2004. Der Kapitalmarkt war in den Anfang der 2000er nach dieser Dotcom-Blase etwas verunsichert, und in Österreich gab es eine CCP, das war die ÖTOP.
Mhm. Oh.
Und die Überlegung war damals, die Kontrollbank hat damals schon die Abwicklung für die Wiener Börse gemacht, aber in Form eines sogenannten Arrangements, also Arrangementabwicklung, total unbekannt für die internationalen Teilnehmer. Und man wollte eigentlich den österreichischen Kapitalmarkt stärken, indem mehr internationale Kunden nach Österreich kommen. Und da war es unumgänglich zu sagen, wir haben in Österreich auch eine CCP, das ist traditionell bekannt gewesen, hauptsächlich in Derivatmärkten. Wir waren einer der ersten Kassenmarkt-CCPs. Und damals gab es den Kapitalmarktbeauftragten, und gemeinsam mit der Wiener Börse, mit der ÖKB AG, hat man dann die Entscheidung getroffen. Das war natürlich auch ein Akt der Regierung im Sinne Finanzmarktweiterentwicklung, die CCP zu gründen, und die Wiener Börse hat ihr ÖTOP-Geschäft eingebracht, das ÖTOP Clearing, und die Kontrollbank hat diese sogenannte Arrangementabwicklung eingebracht, und wir haben dann entsprechende CCP-Regeln, AGBs aufgestellt, neue Verträge mit allen Teilnehmern gemacht. Und das war ein wichtiger Schritt, um auch die Attraktivität des Marktes entsprechend zu stärken. Mhm. Und es hat sich gezeigt, dass das sehr gut gelungen ist. Wir haben sehr viele internationale Teilnehmer. Also wir haben 28 DCMs und 9 GCMs. Wir haben 17 Non-Clearing-Member.
Da muss ich dich wieder kurz unterbrechen. Bitte
gerne.
Um DCM, GCM.
Ja, also DCM, Direct Clearing Member, das sind Clearing-Teilnehmer, die direkt mit sich nur für, also die das Clearing nur für ihre eigenen Geschäfte übernehmen. Und GCMs sind Mitglieder, die auch das Clearing von sogenannten Non-Clearing Members übernehmen.
Genau. Danke dafür, ja.
Und wir haben da einen sehr hohen Anteil, vor allem an ausländischen Marktteilnehmern, die diese Modelle auch in Anspruch nehmen.
Und 2004 war ja ein super Jahr, kann man sagen. Die Wiener Börse war mittendrin in ihrer besten Phase, die sie je hatte, wenn ich mal die zweite Hälfte der 80er noch vielleicht auch noch gewichten kann, damals eben mit Lilacher, wie du genannt hast, und Jim Rogers vorher. 2004 die Gründung, und du hast zuerst genannt die österreichische Kontrollbank und die Wiener Börse, und die waren auch von Anfang an Eigentümerin.
Korrekt, also ja. Die beiden halten 50%, auch heute noch. Und man muss sich vorstellen, wir haben damals mit 100.000 Euro Grundkapital diese GmbH gegründet. Tolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Häusern. Es gab relativ unspektakuläre Geschäftstätigkeit, also es ist alles gut gelaufen. Es gab nie irgendeine Default. Und auch die Kundenzufriedenheit, würde ich behaupten, war eine sehr hohe.
Jetzt möchte ich das gerne mal runterbrechen, so ganz plastisch. Wenn du und ich zum Beispiel jetzt an der Wiener Börse Aktien handeln und wir kennen uns ja nicht, wir treffen nur zufällig im Orderbuch aufeinander, dann handeln nicht wir beide direkt, sondern da spielt irgendwo die CCPA rein, oder?
Es ist so, dass jede Kauforder, die an der Wiener Börse erfüllt wird, gegen die CCP abgerechnet wird und jede Verkaufsorder detto. Und die CCP sorgt dafür, dass nach einem sogenannten Netting der Geldbeträge und auch der Stücke die Teilnehmer entsprechend ihre Stücke auf das Depot eingebucht bekommen bei der jeweiligen depotführenden Bank, respektive die Geldsalden auf dem entsprechenden Verrechnungskonto gut gebracht, respektive belastet werden.
Das heißt, ich habe kein Counterpart-Risiko, wenn genau ich in den Markt eintrete.
Wir absorbieren de facto das Ausfallsrisiko der Teilnehmer.
Haben wir die Gründungsgeschichte besprochen. Danke auch für dieses plastische Beispiel. War mir wichtig, das auch mal reinzubringen. Ja, 20 Jahre stehen in Kürze an. Wolfgang, sprechen wir doch kurz über meine Milestones, die in dieser 20-jährigen Geschichte eingetreten sind.
Also ich denke, einer der größten Milestones, die die CCP in ihrer jungen Geschichte zu bewältigen hatte, war der Default von Lehman Brothers. Warum? Weil damals die Kapitalmärkte noch relativ wenig reguliert waren im Vergleich zu heute. Und Lehman war natürlich auch Kunde der CCP Austria. Es gab eine GCM für sie. Nichtsdestotrotz, wir hatten unzählige offene Geschäfte und ich kann mich noch sehr gut erinnern, den 16. September 2008, als wir ins Büro gekommen sind und eine Kündigung am Tisch lag und wir hatten, weiß nicht, 50 Positionen offen, 30 Kauf- und 20 Verkaufspositionen mit Riesenstücken, also, und wir saßen dann gemeinsam, Geschäftsführung, Prokuristen, wie geht man mit der ganzen Thematik um? Wir haben wirklich sehr gut diesen Default von Lehman Brothers abgewickelt. Wir haben alle zu kaufenden Stücke am Markt erworben, was natürlich ein Glück war, weil die Kurse sind ja zu dem Zeitpunkt ziemlich stark runtergegangen. Die Stücke, die wir hatten von Lehman, haben wir zwar mit einem kleinen Verlust verkauft, aber der Gewinn der anderen Positionen hat es zum Glück etwas kompensiert. Es hat Wochen gedauert, bis dann das alles abgewickelt war. Und ich muss auch dazu sagen, das hat sich gezeigt, wie widerstandsfähig nicht nur die CCP Austria ist, sondern sämtliche CCPs in Europa, weil es gab kein einziges Problem für eine CCP aufgrund des Lehman Defaults.
Da möchte ich jetzt kurz einhaken noch mit einer Rückfrage. Du hast gesagt, nicht nur für die CCP Austria, sondern auch für vergleichbare Gesellschaften in anderen Ländern. Heißen die in anderen Ländern auch CCP und das A steht nur für Österreich oder irre ich mich da jetzt?
Also viele internationale heißen CCP.
Haben nur kein A hinten, weil wir Austria sind. Und die Zusammenarbeit ist natürlich riesig, nehme ich an, oder? Weil naja, natürlich so, die Globalisierung vom Kapitalmarkt ja da ist.
Es ist so, dass ja, um auf einen nächsten Milestone zu sprechen zu kommen, es gab ja mit 2014 die E-Mail-Zertifizierung und das heißt Regulierung. Und hier wurden die CCPs eigentlich im Rahmen dieser E-Mail-Zertifizierung sehr stark reguliert in jeglicher Hinsicht. Also sei es jetzt gesellschaftsrechtlich, auch im Bereich Risikomanagement. Und so war es auch notwendig, zum Beispiel eine ordentliche Kapitalerhöhung bei der CCP Austria durchzuführen auf knapp 12 Millionen Euro von 100.000. Die Eigentümer haben das ohne großartige Diskussion einbezahlt, dankenswerterweise. Aber die regulatorischen Anforderungen waren auch logistischer Natur. Man musste die AGBs entsprechend anpassen, die Verträge anpassen, das gesamte Risikomanagement anpassen, was natürlich mit dem Altsystem auch nicht ging. Das heißt, wir hatten noch die Notwendigkeit, ein neues Clearing-System auszuschreiben und dann im Endeffekt auch ein neues Clearing-System zu implementieren, die sämtliche Anforderungen aus der EMI auch entsprechend abdecken konnte. Und in der Zeit hat sich dann auch die European Association of Clearinghouses nicht gegründet, die war schon gegründet, aber verstärkt und diese Organisation, in der 16 internationale CCPs teilnehmen, stimmen sich natürlich vor allem in regulatorischen Themenstellungen ab, erstellen Positionspapiere, die dann zur Kommission gehen, die an die ESMA übermittelt werden und die durchaus auch wiederum Berücksichtigung finden. Und auch die CCP ist in all diesen Subgruppen der Each vertreten und bringt auch wertvollen Input, der dann auch der gesamten Branche, aber auch den Teilnehmern hilft.
Ich werde an dieser Stelle jetzt einen kleinen Spoiler bringen, weil du bist jetzt mein zweiter Gast in Season 14 und mein dritter Gast ist dann die Karlina Scharowa-Müller, deine Geschäftsführerkollegin, und da sprechen wir über die Risikoaspekte und wir werden dann in dieser nächsten Folge, die dann ausgestrahlt wird, noch konkreter auf EMIR und Co. und die verschiedenen Levels von EMIR, wenn ich das mal jetzt als Nicht-Kenner so sage, und ich freue mich auf die Folge, was ich da aus Risikoaspekten dann noch lernen werde. Wolfgang, weitere Milestones. Du hast 14 angesprochen jetzt. Pandemie, war das irgendein Thema? Dieser Crash,
ja, der bevor, war... Ja, bevor gerne. Wir auf die Pandemie zu sprechen kommen, gibt es schon noch erfreulichere Themen. Also wir haben im Jahr 2016 T2S, das T2S Settlement, die Harmonisierung der Plattform implementiert. Wir sind da Teilnehmer und seit dem Zeitpunkt werden alle Wertpapiergeschäfte über die T2S-Plattform der EZB abgewickelt. Mhm. Und ich glaube, einer der wesentlichen Milestones war dann 2021.
Also nach der Pandemie oder während
das
der Pandemie?
Das war nach, mittendrin, quasi parallel, mitten in irgendeinem in Lockdown, Zeiten der, ne? Pandemie, genau. Wo wir auch das Clearing und Risikomanagement im Auftrag der Energiebörse X übernommen haben. Mhm. Auf die Frage, wie die Pandemie
sich ausgewirkt hat. Diese Crash-Tage verglichen.
Die Crash-Tage waren natürlich... Und da muss man auch wiederum berücksichtigen, die CCP ist organisatorisch und finanziell sehr gut aufgestellt. Mhm. Und wir hatten Rekordumsätze, teilweise Tagesumsätze. Also wenn man heute einen Tagesumsatz sieht, reden wir von 250 bis 300 Millionen mit 30 bis 35.000 Transaktionen am Tag. Wir hatten damals in diesen ersten Corona-Tagen Umsatz von 1,1, 1,2 Milliarden Euro und 60.000, 70.000 Transaktionen am Tag. Mhm. Aber auch die wurden von uns, vom System, sehr gut abgewickelt.
Und es gab ja nicht dieses punktuelle Lehman-Problem, wo wirklich Handlungsbedarf war bei einem
Geschäftspartner. Korrekt, Partner, also ja. Der Gesamtmarkt ist halt entsprechend 30% korrigiert. Aber das sieht man auch, dass die Risikomodelle sehr gut justiert sind und gut gehalten haben.
Wie wird man jetzt Mitglied bei der CCPA? Ich denke, das sind die Handelsmitglieder der Wiener Börse, die dann bei euch auch Mitglieder sind. Und da sind ja sehr prominente Namen dabei, wie man auch immer wieder durch die Wiener Börse hört. Aber auch da bitte in eigenen Worten. Ja, und wo kommen die her, so regional?
Also, regional. Also in Österreich, muss man leider Gottes dazu sagen, gibt es nur mehr zwei wirklich große Häuser, die an der Wiener Börse große Volumen handeln. Und kann man auch die Erste Bank nennen und die Raiffeisenbank International. International haben wir natürlich Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, ABN AMRO, um nur einige Namen zu nennen. Und es ist so, dass ein Teilnehmer, der an der Wiener Börse handelt, wenn er es, muss auf jeden Fall auch eine Abwicklungsvereinbarung mit der CCP abgeschlossen haben. Und da unterscheidet es sich eben, ob es sich um einen DCM handelt, also ob es seine Geschäfte selber abwickelt.
Das kenne ich ja schon aus, ne?
Genau. Oder sich als NCM bei uns registrieren lässt und über einen GCM abwickelt. Mhm. Das Thema hatten wir schon. Aber ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass wir eine sehr loyale Kundenstruktur haben und eigentlich relativ wenig Veränderungen. Also wir haben letztes Jahr Barclays dazu bekommen als großen internationalen Teilnehmer und es freut uns natürlich, dass nach wie vor gesehen wird, dass der österreichische Kapitalmarkt ein sehr gut funktionierender Kapitalmarkt ist und das Risiko sehr überschaubar ist.
Mhm. Risiko. Ihr wickelt ja auch für den Strom ab. Ja. Und da hat es in den vergangenen Jahren ja durchaus mit den Preisen extremste Verwerfungen gegeben.
Ja,
auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Wir wissen alle, dass die Ursache im Februar 2022 zu suchen ist. Also der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, genau, hat massive Verzerrungen im Preisgefüge von Energie ausgewirkt. Das hat am Gasmarkt genauso wie am Strommarkt hat man das gesehen. Und das war auch ein Mitgrund, muss man ganz offen sagen, warum die CCP gerade zur richtigen Zeit diese Abwicklung übernommen hat.
Ich glaube, ihr habt Schlimmeres verhindern können, glaube ich.
Wir haben einiges verhindern können. Und man muss auch dazu sagen, auch der Markt hat sich sehr gut eingespielt. Wir haben 63 Teilnehmer am Strommarkt, also nicht an der EXA, als auch an der CCP, weil es dort eine 1-zu-1-Beziehung gibt. Wir wickeln auch die internationalen Geschäfte der Teilnehmer ab, im sogenannten Market Coupling. Mhm. Auch da hat die CCP sämtliche Verträge eröffnet mit ECC und Nordpol und GME und wie sie alle heißen. Und seit dem Zeitpunkt, am Beginn, funktioniert die Abwicklung reibungslos. Also November 21 haben wir gestartet und haben natürlich auch hier das Ausfallsrisiko für die Teilnehmer minimiert und auch am Strommarkt gab es keine Defaults, die für die CCP von irgendwelcher Bedeutung waren.
Wer sind da dann die typischen größten Mitglieder, Handelsmitglieder im also Strommarkt?
Hauptsächlich natürlich österreichische IVUs. Mhm. Also wir kennen von
Verbund
nehme ich mal an, ja, genau. Energie AG, Oberösterreich, Salzburg AG, Steirer etc., also querbeet. Und natürlich auch sehr viele internationale Handelsunternehmen. Leider Gottes noch wenig Banken, weil ja einige Banken sind ja auch im Commodity Trading aktiv. Wir haben extra dafür auch im Jahr 2023 ein GCM-Modell auch am Strommarkt implementiert. Bis dato gibt es aber noch keine wirklich Interessenten. Also es gibt Gespräche mit Interessenten, aber noch keine Abschlüsse.
Und der Strommarkt ist auch regional begrenzter von den Handelsteilnehmern, als das am Aktienmarkt der Fall ist, ne?
Na, das würde ich so nicht sagen.
Ist das nicht, US-Handelsmitglieder gibt es auch am Strommarkt?
Na, US nicht, aber querbeet ja. Europäer.
Europa ist klar.
Wir haben, glaube ich, aus 12 verschiedenen Ländern Teilnehmer an der Strombörse EXA. Mhm.
Wolfgang, dann komme ich jetzt noch zum bevorstehenden 20er, der bald gefeiert wird. Habt ihr da irgendwas vor? Habt ihr ein Programm mit euren vielen prominenten Mitgliedern? Ich nehme an, ja.
Ja, also es freut uns natürlich. 20 Jahre ist ja ein sehr schönes, rundes Jubiläum. Und wir planen dann im September diesen Jahres eine entsprechende Feier mit durchaus prominenten Speakern und laden natürlich unsere Clearing-Mitglieder am Wertpapiermarkt als auch die Clearing-Mitglieder am Energiemarkt ein, diesen Tag auch mit uns entsprechend zu würdigen und zu feiern.
Ich habe dich als obersten Clearer irgendwie in meinen Worten anmoderiert und da ist man natürlich stolz, wenn in 20 Jahren eigentlich nichts wirklich Blödes passiert ist, muss man ehrlich sagen, oder?
Das ist richtig, wir haben nicht so viel falsch gemacht und das ist auch der Grund, warum wir eine sehr hohe Akzeptanz bei unseren Eigentümern, aber auch bei unseren Kunden genießen. Und das ist ein sehr gutes Gefühl und stärkt uns natürlich auch den Rücken. Und man muss ja auch eines bedenken, wir sind sehr gut reguliert von der Finanzmarktaufsicht. Einerseits von der Österreichischen Nationalbank, andererseits mittlerweile macht sich auch die ESMA immer breiter in ihrer direkten Überwachung der lokalen CCPs. Aber wir sind hier sehr gut aufgestellt und ich denke, der Regulierungswahn, muss man auch dazu sagen, geht weiter. Wir sind, wie gesagt, gut organisiert und stellen uns auch diesen zukünftigen Herausforderungen.
Und was taugt dir in deinem täglichen Job? Es ist immer spannend, es passiert immer irgendwas und man hofft natürlich, dass nichts Wirkliches passiert. Aber
also mir persönlich gefällt am besten die Abwechslung.
Ja.
Also auf der einen Seite der Kapitalmarkt, der tagtäglich neue Challenges bietet, der Energiemarkt mit deutlich volatilen Preisen, neue Teilnehmer begleiten am Markt und das ist eine der spannenden Themenstellungen.
Wunderbar, meine klassische Abschlussfrage. Bist lange am Markt dabei, vieles gesehen, vieles geklärt. Irgendein Tipp für junge Leute, die im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt jetzt nicht als Investorin, Investor einsteigen wollen, sondern einen Job suchen, vielleicht bei einer Bank, bei einer Kontrolle. Gibt es irgendein Best Practice, wie man das angeht?
Also ich glaube, man muss beginnen mit Finanzbildung.
Ja.
Also Finanzbildung ist deutlich unterrepräsentiert in Österreich, in den Schulen. Und da gibt es einige Initiativen, die die Kontrollbank und die Wiener Börse unterstützen. Aber es ist ein Bildungsauftrag, der über die Schulen an die Jugend herangetragen werden muss. Weil die Menschen, die Jugendlichen müssen ja wissen, woher kommt das Geld? Was ist leistbar? Was kosten die verschiedenen Themen? Und was ist Kapitalmarkt? Was sind Zinsen? Was sind Zinseszinsen? Wie schaut's mit Kreditaufnahmen aus? Und ich glaube, wichtigster Grundstein für jegliche berufliche Entwicklung ist Bildung. Und ich glaube nicht mehr, und das sage ich auch sehr bewusst, dass heutzutage in eine Bank zu beginnen besonders attraktiv ist. Also das Bankgeschäft, wie es vor 30, 20, 10 Jahren war, ist nicht mehr das, was es einmal war. Es ist sehr stark reguliert, es ist sehr stark automatisiert und man kann sich ja umsehen in den österreichischen Großbanken, dort werden eher Kapazitäten abgebaut als aufgebaut und es geht sehr stark in Richtung Regulierung und da ist man gut aufgehoben, wenn man ein juristisches Studium abgeschlossen hat, aber ansonsten würde ich der Jugend empfehlen, andere Bereiche
zum Beispiel in den Kapitalmarkt auch zu investieren.
Zu investieren
mit Time in the Market einfach.
Ja.
Lieber Wolfgang, danke für Teil 1 meines Deep Dive anlässlich 20 Jahre CCPA. Das war ein Gespräch, das ich unglaublich leibend gefunden habe. Danke dafür. Wie gesagt, die nächste Folge ist dann mit der Carlina Scharower-Müller, deiner Geschäftsführerkollegin. Da sprechen wir dann nochmal weiter. An euch da draußen mal danke fürs Zuhören und ein Tschüss von meiner Seite.
Ja, und ich möchte mich auch bedanken bei dir, Christian, für dein jahrzehntelanges Engagement am Kapitalmarkt, am österreichischen. Du bist eine wesentliche Stütze und das ist ja total wichtig. Und es gehört auch Anerkennung für deine Leistungen, weil du hältst wirklich die Fahne hoch für die Wiener Börse und auch für die österreichischen Unternehmen, die an der Wiener Börse notiert sind. Und auch dein Anteil hat einen Bildungsauftrag und ich finde es total wichtig und weiter so.
Danke, Wolfgang. Tschüss.